Ein Psalm von David. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Wenn wir uns die Psalmen ansehen, werden wir merken, hier geht es um Lieder, das heißt, wir finden Strophen in diesen Liedern. Und hier finden wir was ganz Spannendes gleich am Anfang, ne? Erster Satz und letzter Satz des Psalms: Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und hier Vers 2, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Man kann sagen, das ist so eine Klammer um alles, das ist wie eine Art Refrain, könnte man sich vorstellen. Und dazwischen gibt es nun verschiedene Strophen, die gesungen wurden. Und gleich im ersten Vers merkt man das, ne? Ganz oben, wie es zu spielen ist. Man weiß nicht so hundertprozentig, was damit gemeint ist oder ob das ein Instrument ist oder nicht. Aber es ist, sollte gesungen werden. Es ist Lobpreis. Es ist Lobpreis. Und das ist ein erster wichtiger Aspekt. Wenn wir uns überlegen, dass dieses Psalm 8 Lobpreis ist, werden wir sehen, dass in diesem Lobpreis auch durchaus über ernste Themen gesprochen wird oder auch über sehr tiefgehende Fragen, was mich und mein eigenes Leben angeht. Lobpreis ist nicht, sag ich mal, gesungene Oberflächlichkeit, in der wir so eine christliche Phrase an die nächste hängen, sondern Lobpreis geht zu Herzen, betrifft mich und meine eigene Person. Lobpreis hat also bewegende Kraft. Und in diesem Psalm können wir sehen, was das genau bedeutet. Ihr kennt vielleicht den Satz, der echte Wert liegt im Auge des Betrachters. Geht so ein bisschen zurück auf das, was in der Einleitung schon gesagt wurde. Es gibt Menschen, die zahlen Unsummen für Bilder zum Beispiel, die für mich nichts weiter sind als einfach nur Farbkleckse hintereinander. Ich verstehe diese Art von Kunst einfach nicht, aber Menschen ist es wert. Nun ist die Frage, was ist denn dann eigentlich der Mensch wert, wenn wir uns diesen Psalm ansehen? Und vor allen Dingen die Frage, in wessen Augen sind wir eigentlich was wert? Der Psalm 8 gibt eine Antwort, und zwar in gegensätzlichen Bildern. Er greift große Bilder auf, greift auf die zurück, und die werden gegenübergestellt. Zunächst mal offensichtlich Himmel und Erde. Gott ist herrlich im Himmel. Da oben fängt es quasi an. Und dann schaut er herunter auf die Erde. Wie sieht es hier aus? Die Erde ist auch voll seiner Herrlichkeit. Es geht um das große Universum, was schon für die Menschen damals gewaltig und ehrfurchtgebietend war, von dem wir heute noch viel mehr wissen, dass es noch viel größer und viel wunderbarer ist, als sich die Menschen damals vorstellen konnten. Und dann geht es um den kleinen Menschen oder um mich eigentlich, als winzigen Menschen in einem riesigen Universum, in Milliarden von Jahren, quasi ein winziges Bruchteil von einem Atom, was irgendwo so durch die Zeit reist, für einen kurzen Augenblick und dann weg ist. Es geht um viele Geschöpfe, die aufgezählt werden, und ein ganz besonders herausgehobenes Geschöpf Gottes, den Menschen. Diese Bilder, diese großen Bilder und Gegensätze, die aufgebaut werden, sollen uns eine kleine Lehre sein, wer wir als Menschen in Gottes Augen sind. Und muss man manchen vielleicht gar nicht mehr heute sagen. Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich das nochmal bewusst zu machen, was es heißt, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Das ist so eine Phrase im Christlichen, die kann man einfach schnell sagen. Und ja, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber ich finde es wichtig, dass wir uns nochmal irgendwie vor Augen führen, was es heißt, Geschöpf zu sein. Was wäre denn das Gegenteil von Geschöpf? Ich könnte heute vielleicht sagen, ein Produkt des Zufalls. Wir sind ein Produkt des Zufalls, eine Laune der Natur, könnte man sagen. Viele Menschen glauben, dass die Existenz des Menschen an sich, aber auch meine eigene, im Grunde nur eine glückliche oder vielleicht unglückliche Verkettung von Zufällen und Umständen ist. Und am Schluss komme da halt ich raus. Und es gibt kein Ziel in meinem Leben, es gibt kein Ziel der Schöpfung oder des Universums, sondern ich bin mehr oder weniger einfach ein Zufallsprodukt. Und das bedeutet, es gibt keinen Sinn. Es gibt kein Ziel, weder in meinem Leben noch sonst was. Nur Dinge, die ich mir selber vornehme. Die ich sage, ich will halt was erreichen oder ich möchte etwas Besonderes erleben. Aber mehr auch nicht. Wenn wir als Christen sagen, wir sind Geschöpfe, bedeutet das, dass wir gewollt sind, dass du gewollt bist und beabsichtigt wurdest durch Gott selbst. Das bedeutet, du verdankst dich nicht selbst dir, aber das bedeutet auch, dass das Ziel in deinem Leben nichts ist, was du erst selber ertasten musst, sondern da darfst du dich an Gott wenden, er kann dir das sagen. Er kennt deinen Bauplan, könnte man sagen, er weiß, wozu du gut bist. Wir sind Geschöpfe und eben kein Zufallsprodukt. Der Psalm zielt darauf ab, uns ein Bild von Gott und ein Bild des Menschen vorzumalen. Zwei Bilder. Und aus diesen beiden Bildern ergibt sich, wenn man die übereinander legt, die Antwort auf die Frage der Predigt. Was ist eigentlich das Ziel und was ist der Wert des Menschen? Und deswegen möchte ich diese zwei Bilder hintereinander behandeln. Und als erstes wollen wir uns das Bild von einem unermesslichen Gott anschauen. Ein unermesslicher Gott. Eine der Segnungen unserer Zeit, in der wir leben, ist, dass wir einen Haufen Dinge unheimlich präzise messen können. Der ganze Fortschritt, in dem wir leben, ist nur möglich, weil etwas messbar ist. Und zwar bis ins Kleinste. Zum Beispiel habe ich einen Freund, der mal im technischen Bereich in Reutlingen arbeitete. Und nach einem großen Tsunami und Erdbeben auf dem anderen Ende der Welt, hat er mir erzählt, musste dort in deren Platinendruckerei, also wo die Computerplatinen hergestellt wurden bei Bosch, mussten die neu kalibriert werden, weil ein Erdbeben auf dem anderen Ende der Welt losgegangen ist. Hätten sie das nicht gemacht, hätte nichts davon verwendet werden können, das wäre alles Ausschussware geworden für den Mülleimer. So genau muss heute etwas funktionieren, damit wir sowas wie ein Handy haben, ein Telefon, GPS oder was auch immer. Fortschritt war möglich, weil Dinge messbar waren. Zeiten mussten messbar gemacht werden, um Distanzen zu messen, um Karten zu erstellen. All das, was wir heute für selbstverständlich erachten, gibt es, weil wir messen können. Und weil wir das sehr, sehr genau können. Nun ist die Frage, ist Gott eigentlich messbar? Können wir eigentlich auch Gott messen? Wenn du Christ bist, wirst du vermutlich intuitiv sagen, eigentlich nicht. Das wäre schräg, wenn wir es könnten. Und das ist wahr. Wäre Gott messbar, würde das bedeuten, wir könnten quasi unsere Arme gedanklich irgendwie um ihn schließen und sagen, hier haben wir Gott vor uns und jetzt können wir messen. Wenn wir als Christen bekennen, Gott ist unermesslich, bedeutet das, wir können quasi keinen Anfangs- und Endpunkt von ihm festlegen und dann quasi mal nachrechnen, wie groß ist Gott eigentlich. Die Kinderfrage, wie groß ist eigentlich Gott oder wo ist er eigentlich, ist deswegen schwierig zu beantworten, weil man eigentlich sagen muss, überall. Gott ist nicht mit unseren Instrumenten messbar, wir können ihn nicht im Labor untersuchen und unter dem Mikroskop legen. Gott ist unermesslich. Und ein bisschen was von dieser Unermesslichkeit Gottes spüren wir, wenn wir uns dieser Verwunderung des Psalmbeters hingeben und sagen, er schaut sich quasi die Sterne an, er sieht den Himmel über sich und der ist schon so, dass es eigentlich seinen Kopf sprengt und sagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Jetzt überlegt mal, heute können wir dank Teleskop noch viel weiter sehen und noch viel mehr sehen und das ist so unvorstellbar, dass wir schnell vielleicht dahin kommen würden und sagen, das ist alles unendlich. Tatsächlich ist das Universum aber noch nicht mal unendlich, obwohl wir es noch nicht ganz verstehen. Gott ist aber wahrhaft unendlich. Ohne Grenze, absolut unermesslich. Ein Gott, der nie einen Anfang hatte und nie ein Ende haben wird. Und ihr merkt, was dann so ein bisschen passiert. Man fühlt sich irgendwie ein bisschen klein. Wenn ihr mit Menschen redet, die große Dinge gesehen haben, vielleicht im Grand Canyon oder sowas, die werden einem vielleicht sagen, das ist etwas, da führt man Ehrfurcht irgendwie. Selbst Nicht-Christen haben dieses Gefühl der Ehrfurcht. Und man fühlt sich so ein bisschen klein. Man sieht irgendwie die riesige Welt vor sich, und fühlt sich immer kleiner. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Milliarden Jahre das alles bedeutet, dann fühlt man sich noch kleiner, weil man sagt, ich könnte das noch nicht mal, wenn man einen Zeitstrahl malen würde, könnte ich noch nicht mal einzeichnen, wie lang mein Leben ist, sondern das wäre noch nicht mal der Strich eines Bleistifts. So winzig ist mein Leben, egal wie alt ich werde. Da fühlt man sich immer kleiner und immer kleiner. Und dann könnte man ja fragen, sind wir da nicht eigentlich völlig bedeutungslos für Gott? Sind wir eigentlich so klein und unbedeutend für ihn, wie vielleicht die Ameisen in meinem Garten. Ich käme nie auf die Idee, den Namen zu geben, den vielen, die da unter unserer Terrassenplatte liegen. Also das sind Hunderttausende und die kriegt man auch nicht weg. Aber die haben für mich keinerlei Bedeutung in meinem Leben. Die nerven mich vielleicht manchmal, wenn man dann irgendwie eine Melone draußen stehen hat und zwei Minuten später sind 500.000 Ameisen an der Melone, das nervt vielleicht und macht mir vielleicht so ein bisschen Ungemach, aber an sich sind sie mir egal. Ich bin aber im Verhältnis zu den Ameisen, also das ist noch viel weniger als Gott im Verhältnis zu uns. Ist es nicht natürlich, sich klein und unbedeutend zu fühlen? Gottes Unermesslichkeit gegen meine Winzigkeit. Und da kommen wir zu dem zweiten Bild. Das zweite Bild ist das Geschöpf Gottes, der wertvolle Mensch. Hier heißt es in Vers 5 bis 7. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. So, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Das ist klassische hebräische Poesie. Beides meint das Gleiche. Das Menschen Sohn meint einfach ein Mensch, wie das erste auch. Beide Teile dieses Verses drücken dasselbe aus. Es geht also, was ist der Mensch eigentlich wert im Anbetracht dieser Größe Gottes? Warum kümmern wir Gott? Hier heißt es, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. In weiten Teilen der Welt werden Menschen zunehmend als, sag ich mal, als wirtschaftlicher Faktor wahrgenommen und danach bewertet. Du bist wertvoll und etwas wert, wenn du etwas erwirtschaften kannst. Und dann macht man so eine Hierarchie. Man sagt, dann gibt es Leute, die sind besonders viel wert, weil die viel leisten. Und dann gibt es diejenigen, die sind wenig wert, weil die irgendwie wenig beitragen. Und so kommt man schnell zu einer Hierarchie der Wertigkeit. Wichtig dabei ist, dass es immer Menschen sind, die andere Menschen bewerten. Die den Wert eines anderen Menschen feststellen. Und das merkt man bei uns in der Bevölkerung auch hier. Wenn man zum Beispiel von Sinti und Roma spricht, dann haben ganz viele Menschen schon gleich ein Bild vor Augen von jemandem, meistens ein wenig positives Bild von einem Menschen. Wenn man dagegen von einem Norweger spricht, dann hat man, ne, oder von einem Schweden oder einem Deutschen vielleicht, dann hat man vielleicht ein positiveres Bild normalerweise vor Augen. Ohne überhaupt einen konkreten Menschen vor Augen zu haben, hat man doch ein Bild von jemandem. Menschen bewerten Menschen. Vielleicht bist du selbst auch so mal bewertet worden in deiner eigenen Familie. Vielleicht bist du das schwarze Schaf der Familie. Wärst du mal mehr so wie dein Bruder, der hat es was gebracht. Oder vielleicht warst du auch gerade derjenige, der nicht den Laden des Vaters übernommen hat. Und du hast es immer wieder zu spüren bekommen. Du hättest es eigentlich sein sollen und du warst es nicht. Du bist nichts wert. Wieder Menschen bewerten andere Menschen. Menschen setzen den Wert eines anderen fest. Und auch gerade in Anbetracht unserer Geschichte hier in Deutschland muss man sagen, diese Bewertung, ein Mensch, der einen anderen bewertet, hat auf äußerst dunkle Wege geführt. Auf äußerst dunkle Wege. Vor nicht allzu langer Zeit gab es Menschen, die über andere gesagt haben, das ist lebensunwertes Leben. Und sie haben sie in Konzentrationslager geschickt. Menschen mit Behinderung, ist das lebenswert? Schon wieder ein Mensch, der einem anderen Menschen Wert beimisst und sagt, das ist doch nicht lebenswert. Und dabei geht es jetzt in der gleichen Weise weiter. Wenn man sich Sklaverei ansieht, das ist das Gleiche. Ein Mensch, da wird gesagt, aber du bist weniger wert, mit dir kann man es machen. Ob Sklaverei oder Mord, mit dieser grotesken Bezeichnung Euthanasie, also das bedeutet übersetzt guter Tod. In allen Fällen ist es ein Mensch, der einen anderen bewertet. Nun ist aber die Frage in diesem Psalm, wer bewertet hier eigentlich wen? Wenn wir hinschauen, da heißt es, Vers 6, denn du hast ihn wenig geringer gemacht als die Engel. Derjenige, der hier bewertet, ist Gott selbst. Gott ist derjenige, der uns als Menschen bewertet, ihnen Wert gibt und nicht wir Menschen. Er wertet, nicht wir. Gott wertschätzt alle Menschen. Hier ist es spannend, dass nicht eingeschränkt wird. Er sagt nicht, wertvoll bist du, weil du bist ein Teil des Volkes Israel. Oder wir würden heute, wenn wir es übersetzen würden, sagen, du bist wertvoll, weil du bist ein Christ. Du bist nicht wertvoll, weil du bist es nicht. Gerade das passiert nicht, sondern er sagt, der Mensch ist wertvoll und wertgeachtet. Das finden wir als Spiegel schon ganz am Anfang der Bibel, wenn wir zurücksehen. dort finden wir in der Schöpfungsgeschichte nämlich diesen ganz bekannten Vers der Ebenbildlichkeit. Da heißt es, Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Bilde, nach seinem Ebenbild. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind als Menschen Gottes Ebenbild. Und vor einigen Wochen hatte ich mal dazu gepredigt, bei den 10 Geboten auch darüber. Dort war der wichtigste Punkt eigentlich, den zu behalten, dass Ebenbildlichkeit nicht bedeutet, dass wir so aussehen wie Gott. Gott ist nicht wie ich, nur mit längerem Bart oder so. Sondern Ebenbildlichkeit bedeutet, dass Gott uns würdigt und wertschätzt in der Schöpfung, indem er uns Aufgaben übergibt, die eigentlich seine sind. Das merkt man zum Beispiel bei der Benennung der Tiere. Die Tiere werden in der Geschichte da vor Adam und Eva geführt und Adam darf sie benennen. Eigentlich müsste Gott sie benennen, denn er ist ihr Schöpfer. Aber er sagt, ihr sollt das tun, ihr sollt euch um die Schöpfung kümmern, ihr sollt sie bewahren, ihr sollt euch vermehren. All das sind Aufgaben, die Gott gegeben hat. Damit würdigt er uns und damit sind wir seine Ebenbilder, man könnte auch sagen, seine Repräsentanten hier auf der Erde. Wir sollen an seiner Stadt hier in der Erde handeln, miteinander und mit der Umwelt, die uns umgibt. Wichtig ist dabei dieser Vers 6, über den stolpert man in manchen Bibelübersetzungen. Vielleicht habt ihr das selber, wenn ihr gerade eine da habt und lest. In manchen steht nämlich drin, vermutlich bei dir auch, du nickst gerade schon so wissend, ich denke mal, du weißt, was dort steht bei dir. Dort heißt es nämlich, du hast ihn ein wenig geringer gemacht als Gott. Das ist eine sehr, sehr schwierige Bibelstelle zu übersetzen an diesem Ort. Und da findet ihr verschiedene Bibelübersetzungen. In manchen steht, du hast den Menschen geringer, etwas geringer gemacht als Gott. Und in anderen, du hast ihn etwas geringer gemacht als die Engel. Da können wir jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, das ist dann sehr, sehr technisch auch gemeint ist. Aber Gott hat den Menschen geringer gemacht hier, ich denke, Engel ist die richtige Übersetzung an der Stelle, als die Engel. Das bedeutet nicht, dass die Engel so viel genialer wären als wir. Das meint also, sie stehen in Gottes Herrlichkeit, das sind Botenwesen, die in Gottes Herrlichkeit und in Kontakt zu ihnen sind, ganz unmittelbar. Darin haben sie uns vielleicht einen Vorteil. Aber es gibt einiges, wo die uns gar nichts voraus haben, sondern im Gegenteil, wo wir von Gott wertgeschätzt sind auf eine Art und Weise, wie es kein anderes Geschöpf, nicht einmal die Engel sind. Zunächst mal, wem hat er denn den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren? Wenn wir weitersehen. Es ist Vers 7, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Das sagt Gott ja nicht zu Engeln, sondern nur zu Menschen. Nur wir sind seine Ebenbilder, nicht die Engel. Weiter, auch die Erlösung, die gute Nachricht, um die es geht, wenn wir im christlichen Glauben stehen und sagen, wir finden Befreiung von unserer Schuld, ist etwas, was Gott den Menschen zugeeignet hat, nicht den Tieren und auch nicht den Engeln. Wer das nachlesen möchte, in Hebräer 2, Vers 16, finden wir das. Und letztens dazu, Gott adoptiert uns in seine Familie. Das ist, denke ich, einer der großartigsten Punkte überhaupt. Gott wertschätzt uns so sehr, dass er nicht nur sagt, ihr seid meine besonderen Geschöpfe und ihr habt einen besonderen Auftrag und besondere Dinge geschenkt bekommen von mir, sondern er sagt sogar, ich möchte, dass ihr zu meiner Familie gehört. Ich adoptiere euch in meine Familie. Das ist eine Wertschätzung, die ist ungemein. Gott adoptiert uns in seine Familie. Wichtig ist also, wenn wir nochmal diesen Punkt zusammenfassen, Gott ist derjenige, der uns Wert zumisst und das liegt nicht an unserer Leistung, wie viel wir wert sind, sondern daran, dass wir Geschöpfe Gottes sind. Und deswegen dürfen wir als Menschen nicht selektieren und sagen, du bist wertvoll und du bist es nicht oder von solchen Sachen reden wie von wertvollem oder nicht wertvollem Leben. Das ist absolut grauselig. Leben ist wertvoll, weil Gott es schenkt. Vor vielen Jahren war ich mal in einer Schulklasse gewesen, das war irgendwie 11. oder 12. Klasse gewesen und da gab es einen Text, den wir lesen mussten und da gab es eine heiße Diskussion weil dort ein Mensch mit Behinderung geschildert wurde und einer aus meiner Klasse sich da irgendwie so drüber geärgert hat und auch so einen Satz losgelassen hat von naja, das ist doch überhaupt kein wertvolles Leben, also wäre er an der Stelle, würde er lieber gar nicht existieren, als behindert zu sein. Und ich muss sagen, es hat mich total aufgeregt und auch andere und innerlich habe ich echt gekocht, weil ich dachte, meine Güte, was für eine Überheblichkeit steckt da drin? Und dann platzt es irgendwie so aus mir raus, weil es ging da um einen Menschen mit Down-Syndrom, ob er jemals einen Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt hat und ob er schon mal mit einem Fußball gespielt hat. Hat er natürlich nicht. Er kannte noch nicht mal einen Menschen mit Behinderung. Das zerreißt einen zu erleben, wie Menschen anderen Wert beimessen und keinen blassen Dunst dabei haben. Nichts darum wissen und es ihnen eigentlich auch egal ist. Gott ist derjenige, der uns Wert gibt. Und darauf können wir verlassen. Es ist sogar so, dass die Menschenrechte, von denen wir eigentlich gerne Gebrauch machen in der heutigen Zeit, darin ihren Anker haben. Nicht darin, was Menschen leisten oder wie effektiv sie sind, sondern dass sie Geschöpfe sind. Geschöpfe Gottes. Nun, was sagt das Ganze nun über das Ziel in unserem Leben aus? Wenn Gott der Schöpfer ist, hat er das Recht, meinem Leben ein Ziel zu geben. Denn er will, dass mein Leben gelingt. Wie sieht dieses Ziel aus? Das finden wir hier in Vers 7 ganz deutlich beschrieben. Da sagst du, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Du hast alles hast du unter seine Füße gestellt. Gott hat uns eine Aufgabe übertragen als Menschen, unabhängig von unseren persönlichen Begabungen oder den Ort, wo er uns jetzt unmittelbar hinstellt. Als Menschen haben wir einen Auftrag von Gott. Und hier heißt es, wir sollen herrschen. Wenn ich jetzt mal eine Umfrage machen würde, wie viele von euch haben etwas Positives im Kopf, wenn sie herrschen hören? Einfach mal ganz ehrlich, man kann jetzt nichts Falsches antworten, macht mal ein Handzeichen. Wer denkt was Positives, wenn es um Herrschen geht? Wer denkt was Neutrales? So, Hand hoch. Neutral. Und wer hat eher so negative Impulse bei euch? Was denkt ihr? Hand hoch. Also viele Enthaltungen. Okay, lass ich mal gelten. Herrschen bedeutet in der Bibel eine Sache, die können wir mit einem Wort so einfach gar nicht ausdrücken. Weil wir haben entweder bei Herrschen so vielleicht diesen Eindruck von einem Diktator, der da sitzt und sagt, so wird's gemacht. Ne? Zack, bumm, neue Steuer, alle müssen zahlen und wer nicht spurt, der wird halt irgendwie um die Ecke gebracht. Das ist hier mit Herrschen nicht gemeint. Herrschen ist aber auch nicht einfach nur so ein bisschen so die Heidi-Idylle, man hüpft irgendwie über einen Rasen und dreht sich quasi mit einem Ballkleid auf der Wiese, das ist auch nicht damit gemeint. Herrschen meint so viel wie Fürsorge treffen für etwas. Wenn ihr einen Garten habt und den pflegt, dann wäre das etwas, was hier mit Herrschen gemeint ist. Ihr bemüht euch um ihn, ihr kümmert euch um ihn, er ist für euch wichtig und wertvoll. Wir sollen über die Erde herrschen, bedeutet, wir sollen sie achten, wir sollen uns um sie kümmern, wir sollen sie bewahren, bauen und bewahren. Und von Anfang an ist das ein wichtiges Thema in der Bibel. Ökologie ist, sag ich mal, nichts, was uns erst in den letzten 10 Jahren auf die Füße gefallen ist, sondern für Christen ist das eigentlich ein Thema, was schon länger relevant ist und wichtig ist. Das ist heute so ein bisschen ein Modethema und ich sehe da so eine Gefahr, dass man sich da, weil es ein Modethema ist, so ein bisschen weit von distanziert. Sich für die Umwelt einzusetzen, ist mittlerweile, wenn ihr vielleicht die Medien so ein bisschen anseht, schon fast zu einer, man kann sagen, säkularen Religion geworden, also zu einer Religion ohne Gott. Das ist deswegen ganz spannend. Ist euch mal aufgefallen, dass man heute immer noch von Umweltsündern spricht, auch wenn die meisten Menschen von Sünde keinerlei Konzept mehr haben? Doch spannend, oder? Man kann es auch weitergehen. Greta Thunberg quasi als die unbefleckte Jungfrau. Und also man könnte diese Bilder etwas weiter spannen. Und man kann aus Ökologie oder sich um Umwelt zu kümmern, kann man eine Religion machen. Aber nur weil es Menschen gibt, die tatsächlich das tun, heißt es noch nicht, dass wir als Christen die Sache anheimgeben sollen und sagen können, das ist so ein politisches Thema, wir kümmern uns darum gar nicht. Im Gegenteil, ich glaube, als Christen haben wir an der Stelle etwas sehr, sehr Positives beizutragen. Denn für einen Christ ist klar, dass wir die Schöpfung, in der wir leben, nicht vertauschen mit dem Schöpfer, der sie gemacht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Vertauschung nicht machen. Wir beten nicht Mutter Natur an. Ich habe mit Bauern zum Beispiel geredet auf dem Dorf, für die ist die Natur wie eine Person. Die handelt. Ne? Die hat dann auch keine Lust mehr irgendwie und dann hat die halt aus deren Perspektive dann Corona in die Welt gesetzt. Also das ist eine ganz schräge, fast esoterische Perspektive über Natur. Als Christen überhöhen wir die Natur nicht, als ob sie unsere Mutter wäre oder so etwas. Aber sie ist Schöpfung und wir sollen uns darum kümmern. Als Christen haben wir eigentlich den Vorteil, wir können einen ausgewogenen Blick darauf werfen. Damit ist also nicht gemeint, wir sollen uns sofort politisch engagieren, das muss man nicht politisch tun, aber wir sollten nicht aufgrund von einer Abwehrreaktion gegen einen Zeittrend uns aus diesem Thema als Christen herausziehen. Bewahrung der Schöpfung bedeutet nämlich noch eine Sache mehr als Umweltschutz. Deutlich mehr als eine, aber eine ganz besonders wichtige Sache. Die Schöpfung zu bewahren schließt meinen Nächsten mit ein. Die Schöpfung zu bewahren schließt meinen Nächsten mit ein. Denn zur Schöpfung gehört ja nicht nur die Natur, sondern ja auch mein Nachbar. Der ist auch Geschöpf Gottes. Das bedeutet, auch andere Menschen im Blick zu behalten, sich um sie zu kümmern, ihnen nachzugehen, sie zu segnen, mit ihnen zu sprechen. All das ist etwas, wo wir uns um die Schöpfung bemühen, um andere Menschen bemühen. das gehört auch dazu. Wir dürfen die Schöpfung nutzen, aber wir haben sie zum Gebrauch nur überlassen bekommen. Gott hat sie uns nicht freihaus geschenkt. Er hat uns das Nutzungsrecht, könnte man sagen, gegeben, aber nicht das Eigentum übertragen. Letztlich gehört alles ihm. Es gibt nun einfach einen zweiten wichtigen Punkt, was unser Ziel im Leben ist. Nicht nur die Schöpfung zu bewahren, das ist hier ganz besonders prominent in diesem Psalm, sondern auch einen etwas versteckteren Aspekt, der wichtig ist. Unser Ziel ist es nämlich, Gott zu erkennen und uns an ihm zu erfreuen. Unser Ziel ist es, Gott zu erkennen und uns an ihm zu erfreuen. Wenn ihr den Psalm so lesen würdet, dann liest man schnell, ja, wir sollen ihn bewahren, Gott hat uns besonders geehrt und geachtet. Und dann liest man schnell darüber hinweg, dass eigentlich dieser Psalm von einem Menschen geschrieben wird, der darin ja Gott erkennt. In all dem, in dem, was wir als Menschen tun sollen, aber ganz besonders eben in der Natur, die er sieht. Darin erkennt er nämlich etwas von Gottes Größe und von ihm selbst. Es geht also nicht nur darum, dass wir alle Themen streichen und uns jetzt nur noch für gut isolierte Fenster einsetzen, sondern gemeint ist hier, Gott zu erkennen in diesem großen Bild, in dem Ganzen Gott zu sehen. Und nicht nur ihn zu sehen, sondern sich an ihm zu erfreuen, habe ich es genannt. Oder vielleicht könntest du sagen, über ihn staunen. Über Gott zu sprechen, ohne zu staunen, finde ich, ist echt schwer. Oder eigentlich muss ich sagen, es sollte noch viel schwieriger sein für mich, über Gott zu sprechen, ohne zu staunen. Wenn du dich selbst dabei erwischt, dass du sagst, du kannst super über Gott reden, ohne über ihn zu staunen, über seine Liebe, über seine Gnade, über seine Vergebung, über seine Größe und Macht, dann glaube ich, fehlt ein ganz entscheidender Punkt in deinem Leben. Gott hat uns nämlich nicht nur einfach ein Informationsbuch gesendet und gesagt, lest es, lernt es auswendig und dann habt ihr das Wichtigste. Sondern wir sollen eine Beziehung zu ihm aufbauen, wir sollen ihn erkennen, uns an ihm erfreuen. Das ist noch viel mehr. Ich würde jetzt noch einmal als letztes einen Blick von oben auf dieses Thema des Wertes und des Preises eines Menschen werfen. Ihr wisst, am Anfang habe ich gesagt, was ist der Mensch wert, was für einen Preis hat der Mensch vielleicht auch. Wenn wir von oben drauf gucken und jetzt sagen, wenn Gott derjenige ist, der meinen Wert bestimmt, was war ich Gott eigentlich wert? Die Antwort, die findet ihr hier vorne auf der Bühne. Die steht da ziemlich groß hinter mir. Und zwar das Kreuz. Wenn du dich fragst, was du Gott wert gewesen bist, dann ist die Antwort hier zu finden. Nicht in Leistungen oder irgendwelchen Angaben, die du woanders findest oder in der Meinung anderer Menschen. Sondern du warst es wert, dass Gott selbst gekommen ist, um sich für dich hinzugeben. So viel wert warst du ihm. Nicht, weil dein Preis so hoch ist. Für Gott wäre das unbedeutend. Aber du bist ihm wertvoll. Das Kreuz ist ein ganz wichtiger Punkt am Schluss. Zu sehen, das finale Wort über meinen Wert spricht das Kreuz von Jesus Christus. Gott hat nämlich nicht nur viel gegeben, um mich zu erretten und zu erlösen, sondern hat sich selbst gegeben, um mich zu erretten und zu erlösen. Amen.